Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger.
Das Diakoniewerk ist in 6 Bundesländern und darüber hinaus in Bosnien-Herzegowina, Rumänien und der Slowakei tätig. Insgesamt leisten täglich rund 4.000 Mitarbeitende wertvolle Arbeit. Das Bundesland mit den meisten Einrichtungen und den meisten Mitarbeitern ist Oberösterreich. Heute spreche ich mit Daniela Palk, Vorständin des Diakoniewerks, über soziale Arbeit, Leben im Alter und über Inklusion. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Frau Palk, darf ich zum kommunikativen Du übergehen?
Gerne.
Das freut mich. Du hast an der JKU Soziologie studiert, deinen Master gemacht und auch das Doktoratstudium. Wusstest du schon immer, dass du mit und für Menschen arbeiten willst?
Nachdem ich nebenberuflich mein gesamtes Studium absolviert habe, bin ich ja schon im Arbeitsleben mittendrin gestanden, während ich mich entschlossen habe, mit dem Studium zu beginnen. Und dann hat sich über das Soziologiestudium auch nochmal stärker herauskristallisiert oder verschärft, dass ich oder deutlich gemacht, also ist deutlich geworden, dass ich spannend finde, ja, mit und für Menschen zu arbeiten, Strukturen so zu gestalten und Systeme umzugestalten oder gut aufrechtzuerhalten, wo sie direkt Menschen zugutekommen.
Du warst auch eine Zeit lang in Schweden. Was hat dich dahin verschlagen?
Das ist ganz einfach. Nach der Matura gab es für jeden, wie es für jeden die Frage gibt, was tue ich nach der Matura? Und dann habe ich mich entschieden, einmal ins Ausland zu gehen und war dort ein Jahr Au-pair-Mädchen. Mein damaliger Plan war jedes Jahr in ein anderes Land. Hat sich dann rasch anders entwickelt, aber jedenfalls ein Land habe ich geschafft und bin dem Land und der Familie nach wie vor sehr eng verbunden.
Schweden wird ja auch immer wieder als Vorbild für uns in den Bereichen Bildung, Wohnen etc. genannt. Konntest du bereits hier etwas mitnehmen für deine jetzige Arbeit?
Jedenfalls. Also ich war ja 1988 dort. Und es ist damals schon deutlich geworden, welchen anderen Inklusionszugang Schweden hat und wie niederschwellig und barrierefrei die Gesellschaft an sich gedacht ist und auch tickt. Und dann in meiner Dissertationsarbeit habe ich ja auch nochmal sozusagen mich vertieft in das schwedische Altenhilfesystem, weil da habe ich das österreichische und das schwedische miteinander verglichen. Also neben den persönlichen Erfahrungen habe ich dann das auch nochmal wissenschaftlich stärker beleuchtet und den Blick nach Schweden gerichtet.
Jetzt bist du Vorständin in einer großen Sozialorganisation. Wie sahen deine vorherigen Karriereschritte aus?
Also ich bin im Diakoniewerk seit 18 Jahren. Also habe dort ja einen großen Teil meiner Berufstätigkeit bereits verbracht und seit 4 Jahren bin ich jetzt in der Funktion. Bevor ich in die Funktion ins Diakoniewerk, in die jetzige gekommen bin, war ich für unsere Auslandsstandorte zuständig und für Qualitätsfragen und Innovationsfragen rund um Seniorenarbeit. Mein ganz beruflicher Einstieg, ganz zu Beginn, hat mit Schweden zu tun, weil mein ganz erster Arbeitgeber neben Ferialjobs in der Gastronomie war IKEA. Weil als ich von Schweden zurückgekommen bin, habe ich mich zunächst auf die Suche nach Arbeitgebern gemacht, die irgendwie eine schwedische Verbindung haben. Und das war mein Berufseinstieg bei IKEA. Ja, und hat sich dann anders entwickelt und bin jetzt sehr zufrieden seit 18 Jahren im Diakoniewerk.
Schweden beschäftigt dich eindeutig. Warum ein schwedisches Unternehmen?
Naja, ich habe mir damals die schwedische Sprache angeeignet und wenn man jung ist, ist man ein bisschen forsch und ungestüm. Und dann habe ich mich bei unterschiedlichen schwedischen Firmen beworben, unter anderem vor dem Hintergrund, weil ich meine Schwedischkenntnisse sozusagen auch anwenden wollte. Bei IKEA bin ich dann letztlich gelandet. Die Konzernsprache war und ist nach wie vor mit Sicherheit Englisch. Meine Schwedischkenntnisse hat auch leider bei IKEA niemand gebraucht. Aber das war eine Motivation. Und bei IKEA selbst, ich habe gar nicht im Möbelhaus gearbeitet, sondern im Zentrallager, das nach wie vor in Wels gibt, habe ich damals schon von der Büroorganisation, es war ein Großraumbüro, wo alle miteinander in einem großen Raum gearbeitet haben, schon ein sehr niederschwelliges Arbeiten miteinander festgestellt.
Jetzt im Diakoniewerk, welche Werte verbinden dich mit diesem Unternehmen, welche auch deine persönlichen Werte sind?
Also wir haben aus meiner Sicht ein sehr feines, kompaktes Leitbild, aber bei Willkommenstagen für neue Mitarbeiterinnen zitiere ich immer meine 2 Lieblingssätze aus dem Leitbild. Und einer dieser beiden Lieblingssätze lautet, jeder Mensch hat Gaben. Und das richtet sich natürlich an die Menschen, die wir begleiten. Wir begleiten ja viele Menschen mit Behinderung, aber auch alte, pflegebedürftige Menschen. Aus meiner Sicht richtet sich das aber auch an Mitarbeitende, weil jeder Mensch hat Gaben und den Blick auf die Gaben zu lenken, finde ich unglaublich schön. Natürlich gibt es auch Konflikte, Reibereien, aber ja, den Blick auf die Ressourcen und Gaben zu lenken ist ein sehr feiner Wert. Und der zweite Lieblingssatz, den ich gern zitiere, ist, wir trauen jedem Menschen Verantwortung zu. Und auch das ist natürlich einmal gerichtet, die Menschen, die wir begleiten, dass die von uns so begleitet werden, dass sie möglichst lang und möglichst umfänglich ihr Leben möglichst selbst in die Hand nehmen können. Aber wir trauen auch Mitarbeitenden Verantwortung zu. Die sichern unsere Qualität, die machen das Diakoniewerk spürbar. Und in dieser Verantwortung bringen die sich ganz tagtäglich ein. Und ich bin froh, dass die täglich ihre Verantwortung wahrnehmen, weil dort wird das Diakoniewerk spürbar durch deren Verantwortung.
Welche Agenten hast du jetzt als Vorständin? Begleitest du auch die Menschen draußen in den Einrichtungen?
Nicht unmittelbar. Wir sind ein Dreier-Vorstandsteam und in der Geschäftsleitung, im Vorstand sind wir zu dritt und in der gesamten Geschäftsleitung dann zu siebt. Und im Vorstand haben wir uns die Agenten zu dritt eben aufgeteilt. Wir haben eben einen Kollegen, der schwerpunktmäßig auf die Finanzen schaut und die Ökonomie. Und ich habe einen Kollegen, der verstärkt auf die Theologie, die diakonische Identität und das Wertemanagement schaut. Und mein Bereich sind die sozialen Arbeitsfelder, also die Behindertenarbeit und die Seniorenarbeit.
Es beschäftigen dich die Themen im Leben im Alter, Inklusion und Co. Alles wichtige Zukunftsbereiche. Welche Lösungsansätze gibt es jetzt auch vom Diakoniewerk?
Ja, vor allem für das Thema der Pflege im Alter oder der Begleitung von Menschen im Alter haben wir schon bereits vor einigen Jahren ein umfangreiches Konzept entwickelt, das übertitelt ist mit Seniorenarbeit innovativ gestalten und das eigentlich einen Paradigmenwechsel bedeuten würde. Ich bleibe im Konjunktiv, weil die Politik bisher sich noch nicht so ganz entschlossen hat, das auch in die Umsetzung zu bringen. Aber das bedeutet, dass wir bei der Finanzierungslogik und bei der Bereitstellungslogik, wie wir soziale Dienstleistungen für alte Menschen zur Verfügung stellen, aus unserer Sicht einiges ändern müssen, um tatsächlich die Menschen, die die Dienstleistungen benötigen, in eine stärkere Nachfragerposition zu bringen und mit uns Anbietern direkter in Austausch zu kommen, welche Dienstleistung brauche ich eigentlich wirklich, um möglichst lang zu Hause bleiben zu können, weil das ist der Wunsch von den meisten. Dieses Konzept ist der Politik bekannt. Auch die Politik weiß, dass wir mit den bestehenden Strukturen, die bisher erfolgreich waren, die Zukunft nicht so gut bewältigen werden. Und wir werden weiter das dicke Brett bohren, um hier möglichst einmal mit einem Pilotprojekt in die Umsetzung zu kommen und zu zeigen, dass man was ändern muss, um diese Herausforderung der Zukunft auch bewältigen zu können. Wir verstehen uns immer auch als Lösungsanbieter. Wenn wir finden, Systeme gehören geändert, bringen wir auch immer einen konkreten Lösungsvorschlag, wie sie denn geändert gehören. Und das gehört auch im Bereich der Seniorenarbeit dazu. Wir werden dort weiter vorstellig sein und um ein Pilotprojekt kämpfen, um einmal zu schauen, bringt uns das weiter.
Ein Projekt ist Stichwort Community Nurse. Das ist ja auch, glaube ich, in der Seniorenarbeit.
Genau. Das ist jetzt ein für 3 Jahre angelegtes EU-finanziertes Projekt gewesen, das das Sozialministerium ausgeschrieben hat. Wir haben eine Fülle von Zuschlägen bekommen und haben an unterschiedlichsten Standorten in unterschiedlichen Bundesländern hatten wir Community Nurses im Einsatz. Ich spreche schon ein bisschen leider in der Vergangenheit. Weil in den meisten Bundesländern oder in den meisten Standorten, so muss ich sagen, ist die Weiterfinanzierung nicht gesichert, beziehungsweise sogar mittlerweile so gesichert, dass sie nicht weiterfinanziert werden. In Salzburg gab es jetzt dazu gerade aktuell gestern und vorgestern nur mehr politische Festlegungen auf Landesebene. Da können wir unsere Community Nurses in geänderter und verkleinerter Form fortführen, aber die meisten Community Nurses Projekte in Oberösterreich müssen wir leider beenden. Obwohl sie bei der Bevölkerung und bei den Nachfragern unglaublich gute Wirkung gezeigt haben. Wir haben das auch beforschen lassen. Aber ja, es steht ein Geld vom Bund eigentlich dafür zur Verfügung. Die Länder und Gemeinden müssten mitfinanzieren und sind aus unterschiedlichen Gründen jetzt nicht ganz so bereit dazu.
Das Thema Inklusion ist auch ein Spezialgebiet von dir. Menschen mit Behinderung müssen ins Leben integriert werden, beim Wohnen, beim Arbeiten. Ich glaube, ihr habt ja auch eigene Firmen, Unternehmen innerhalb des Diakoniewerks, wo Menschen mit Behinderung tätig sind.
Inklusion ist ein großes Thema, ein gesellschaftliches für uns alle. Die Inklusion geschieht ja nicht durch uns im Diakoniewerk. Die Inklusion geschieht ja durch die Gesellschaft, durch die Menschen, durch die Nachbarn, durch die Betriebe. Und ja, Inklusion am Arbeitsplatz ist ein großes Thema. Wir haben einerseits, wie schon richtig angesprochen, eigene Betriebe, gastronomische Betriebe oder sogenannte Revitalshops, also wo wir mit Bezirksabfallverbänden beispielsweise zusammenarbeiten, wo ja Hausrat, den man nicht mehr braucht, hingebracht werden kann, von uns sortiert wird und wiederverkauft wird. In solchen eigenen Betrieben, oder wir haben auch einen anderen Betrieb, der Garten- und Landschaftsaktivitäten macht, Obstsäfte produziert. Da sind Menschen mit Beeinträchtigung tätig, allerdings mit einem kleinen Wermutstropfen, immer noch nicht so wie du und ich am ersten Arbeitsmarkt mit einem Gehalt, sondern mit einem Taschengeld, weil das leider so immer noch vorgesehen ist. Wir bemühen uns aber auch noch viel stärker darum, dass Menschen mit Beeinträchtigung an den Arbeitsplätzen arbeiten, wo wir auch alle arbeiten. Da arbeiten wir mit Handelsbetrieben zusammen, mit Billa, Spar, Bella Flora. Wir arbeiten aber auch mit Gemeinden zusammen, wo es in den Bauhöfen viel Tätigkeiten auch gibt für Menschen mit Beeinträchtigung. Wir haben dort viele Erfolge, aber auch dort mit dem kleinen Wermutstropfen immer nur um ein Taschengeld. Also wir kämpfen auch darum, dass es dann auch eine entsprechende Anerkennung für die Arbeit gibt, die die Menschen tun. Auf der anderen Seite begleiten wir aber auch mehrfach schwerstbehinderte Menschen, die wo es auch um Inklusion geht, aber nicht so sehr gleich um die Inklusion in Betrieben oder am ersten Arbeitsmarkt, aber möglichst herauszukommen aus Werkstätten oder anderen tagesstrukturierenden Angeboten. Auch dort ist uns die Inklusion ein Ziel. Und der andere Bereich ist Inklusion im Wohnen, also keine Sondereinrichtungen zu errichten, sondern kleine Wohngruppen, Wohnungen, möglichst dort, wo wir alle anderen auch wohnen. Und natürlich sind das auch immer wieder mal Herausforderungen für beide Seiten, also für die Menschen mit Behinderung, die dann selbstständiger leben und integriert in ganz normalen Wohnanlagen und für die Nachbarn, weil es ist ein großes gesellschaftliches Lernfeld für uns, das ja nicht mit einem Schalter einfach wir alle so können, aber ein spannendes und lohnenswertes.
Du bist viel unterwegs, auch viel in den Einrichtungen. Gibt es vielleicht ein Erlebnis oder eine Begegnung in deiner Diakoniewerk-Karriere, die du nicht vergessen wirst?
Im Prinzip gibt's viele, aber wenn ich jetzt spontan einen nennen müsste, kann ich mich erinnern, dass wir einen Informationsabend hatten, wo wir informiert haben, dass wir ein neues Angebot für alte Menschen entwickeln möchten oder dass das am Markt zur Verfügung steht, ein neues Wohnangebot, also dem Wohnpark Diakonissen, ein betreutes Wohnangebot. Und ich kann mich erinnern, ich habe da mit meinem Kollegen den Informationsnachmittag vorbereitet. Das ist ein sehr speediger und sehr mit viel Energie geladener Kollege, der dort in guter Vorbereitung war. Und die Interessentinnen, alles ältere Damen und Herren, waren schon sehr, sehr, sehr zeitig vor dem Beginn eigentlich in diesem Raum, wo wir dann die Informationsveranstaltung abgehalten haben. Und ich habe unglaublich schön beobachten können, wie mein sehr speediger, unglaublich energiegeladener Kollege sich sozusagen wahnsinnig entschleunigen hat müssen, wie er dann auf die Fragen der Seniorinnen antworten hat müssen, weil ja man sich manches Mal halt auch an die Lebenswelten des Gegenübers anpassen muss. Und für die Seniorinnen der Wohnortwechsel natürlich, nur mal wenn man schon älter ist, ganz so ein einschneidendes Erlebnis. Oder halt, das bedeutet, wir alle, wenn man Wohnort wechseln, heißt für uns viel. Für jemanden, der aber 50, 60 Jahre in seiner Wohnung oder in seinem Haus gelebt hat, heißt das nun mal mehr. Und ja, das war für mich auch insofern recht eindrücklich, was es einfach auch bedeutet, wie wir uns als Organisation auch immer wieder an die Lebenswelten unserer Kundinnen anpassen müssen und nicht die sich an unsere Geschwindigkeiten oder Abläufe anpassen müssen. Das war mir ein gutes Lehrbeispiel, weil letztlich geht es nicht darum, dass sie die Menschen an uns anpassen, sondern wir müssen uns an die Menschen anpassen, so wie jeder andere Dienstleistungsbetrieb auch.
Anpassen. Ihr habt heuer 150 Jahre Diakoniewerk gefeiert. Was meinst du, wie wird denn die Zukunft für das Diakoniewerk ausschauen? Muss man sich noch mehr anpassen oder ist man schon angepasst genug?
Also wir wollen uns in dem Sinn gar nicht anpassen, wenn man so will. Aber natürlich, es ist ja bisschen ein kokettes Wortspiel. Natürlich muss man sich ja immer wieder anpassen und einer der Sätze, den man seit 150 Jahren auch immer wieder im Diakoniewerk sozusagen sagt oder den man in den Archiven findet, ist, immer auf die Nöte der jeweiligen Zeit reagieren und damit ist Anpassungsfähigkeit eigentlich eine große Tugend von uns, weil sich die Nöte der Zeit einfach ändern und sich an die Nöte der Zeit anzupassen und da immer wieder die relevanten Antworten für die Menschen finden, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Ja, heute sagt man Agilität dazu, aber das ist die große Anpassungsfähigkeit, die wir brauchen und die wir auch haben. Und eigentlich haben wir bei allen 150 Jahren, die wir auch da so am Buckel haben, immer noch einen großen Pioniergeist und wurden ja nicht in einer Garage sozusagen gegründet, sondern in einem Pfarrhaus. Aber wir wurden, wenn man so will, vielleicht wie ein Social Startup gegründet vor 150 Jahren. Und dieses Social Startup-Gen, den haben wir nach wie vor in uns. Und ja, aktuell kann man sagen, es gibt einige Herausforderungen, die es uns manches Mal auch gesellschaftlich schwer machen. Nichtsdestotrotz, die Zukunft lässt sich bewältigen. Wir haben viele Hoffnungsträgerinnen unter uns und mit der Zuversicht und Hoffnung werden wir die Zukunft bewältigen. Das sind die Menschen, die sich uns anvertrauen. Das sind wir denen auch schuldig. Die geben Vertrauen in uns und auch in der Hoffnung, dass wir für sie da sind. Und daher werden wir aktiv daran gestalten, auch die Zukunft für uns anzupassen.
Das Diakoniewerk hat ja den Zukunftssalon gestaltet in der Tabakfabrik. Was kannst du dir, da konntest du dir schon mitnehmen, auch von den Speakern vom Spirit vor Ort?
Ja, der war gestern und es war ein unglaublich tolles Erlebnis. Es war, also wir sind heute noch dankbar und froh. Es ist uns eine super Veranstaltung gelungen, alle Rednerinnen, es waren hauptsächlich Rednerinnen, haben uns tolle Impulse mitgegeben und wir miteinander konnten uns nochmal ganz stark stärken auch. Wir zeichnen die Zukunft nicht rosarot. Wir wissen, dass da einige Herausforderungen vor uns liegen und in denen wir mittendrin sind. Fachkräftemangel, Personalthemen, engere Budgets. Ja, das wissen wir. Aber an uns und an das Miteinander zu glauben und sich auch immer wieder gut miteinander in Austausch zu begeben, die Schwarmintelligenz bringt immer wieder auch einige Lösungen hervor, an die man oft im Einzelnen nicht denkt. Und das zu stärken, auch neue Führungsmodelle zu stärken, auch für neue Mitarbeiterinnen, da kommen ja neue Generationen auf uns zu. Also uns immer wieder auf das zu besinnen, dass Menschen immer wieder Lösungen gefunden haben, das Diakoniewerk auch seit 150 Jahren. Diesen Spirit haben wir uns gestern nochmal super gut abgeholt.
Wir packen dort an, wo wir gebraucht werden, ist ein Zitat von dir. Gilt das auch im Privaten? Schubst du zu Hause die Familie, den Haushalt, ebenso wie das Diakoniewerk?
Ja, den Haushalt, wenn ich zu Hause bin, ja, betätige ich mich auch im Haushalt, aber ich habe zum Glück auch einen Mann, der mich da auch gut unterstützt oder der da auch gut seine Anteile nimmt. Unsere Tochter ist die meiste Zeit schon außer Haus. Ja, aber sonst freue ich mich, wenn wir Freunde einladen, freue mich, wenn wir kochen, bin gerne in der Natur. Gehe auch gern ins Theater, in Kunstausstellungen, gehe gern tanzen. Wenn es wo eine Tanzgelegenheit gibt, freue ich mich. Ja, und tanke bei unterschiedlichsten Aktivitäten auch wieder auf.
Kunst und Kultur wurde erwähnt. Gibt es einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin?
Aktuell muss ich unbedingt sagen, das Theater Malaria des Diakoniewerks. Das ist ein Theaterensemble mit 11 Schauspielerinnen mit Beeinträchtigung, die alle 2 Jahre ein Stück, also im Zeitraum von 2 Jahren ein Stück entwickeln. Und das hatte vorgestern Premiere im Theater Phoenix. Wird jetzt da gerade noch einige Tage gezeigt. Und ja, das sind aktuell gerade meine Lieblingskünstlerinnen und Künstler, die ein tolles Theaterstück, ein 1,5-stündiges Theaterstück auf die Bühne bringen, wo sie sich damit auseinandersetzen rund um den Wert von Arbeit und welchen Stellenwert hat Arbeit vor wem und welche Arbeit können Menschen mit Beeinträchtigung eigentlich erbringen. Und das ist ein super Stück, das auch immer wieder einmal zum Lachen ist.
In meiner Recherche habe ich nicht viel über dich als Privatperson hier gefunden. Ich glaube, du hast ein Facebook-Profil, aber das war's dann auch schon. Ist das bewusst so gehalten? Bist du kein Social-Media-Junkie?
Ich bin Junkie, glaube ich, würde ich sagen, gar nicht. Und beruflich bin ich auf Social Media, bei Facebook, ja, like ich unsere beruflichen, also unsere Diakoniewerk-Posts. Auf LinkedIn bin ich auch aktiv und ja, poste da selbst auch immer wieder mal berufliche Inhalte. Aber sonst bin ich privat außer Google, das ich sehr schätze, oder Suchmaschinen allgemein. Sonst bin ich nicht auf Social Media als Privatperson aktiv. Nur in den, also Messenger-Dienste nütze ich. Das finde ich dann schon ganz, ja, finde ich ganz witzig. Und natürlich, also ja, was tät man ohne Internet googeln? Ich weiß gar nicht mehr, wie man das Leben bewältigt hat ohne dem. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, ja. Man muss ja manchmal erzählen, ich bin ja, wie schon erwähnt wurde, eben 1988 nach Schweden, habe mich da in den Zug gesetzt, bin 24 Stunden darauf mit dem Zug gefahren.
Was hast du in dieser Zeit gemacht? Ein Buch gelesen?
Ja, genau, man hat ein Buch gelesen. Und ich habe den Eltern nicht immer gepostet, wo ich bin. Und die Eltern haben nach 24 Stunden das erste Mal von mir dann einen Telefonanruf bekommen. Ich konnte auch vorher nichts googeln, konnte nicht schauen, wo ich da hinfahre. Und ja, und da ist halt, dadurch ist halt die Welt kleiner geworden. Meine Tochter war mittlerweile auch schon dreimal im Ausland, aber man war halt immer dann verbunden über Video und Sonstiges. Aber ja, ich frage mich öfter, was hat man getan, bevor man googeln durfte oder konnte. Ich google gern.
Zum Abschluss, hast du ein Lieblingszitat? Du hast ja schon einige Sachen erwähnt oder zitiert. Gibt es aber so ein Lieblingszitat, das dich auch vielleicht motiviert und so antreibt jeden Tag ein bisschen?
Nein, ich glaube, ich muss nur mal das wiederholen von jeder Mensch hat Gaben. Ich glaube, ich muss das nur mal wiederholen. Das berührt mich immer wieder, wenn ich sage. Und wir haben dann auch so ein bisschen so ein eigenes Wort kreiert, das glaube ich gar nicht einmal im Wörterbuch steht, aber es wird ja oft von Teilhabe gesprochen. Und ich glaube aber, die Teilgabe ist eigentlich nur mal was viel Wesentlicheres, weil wir alle wollen ja geben und uns wirksam erleben. Und jedenfalls auch die Menschen, die wir begleiten, ob es hochaltrige, pflegebedürftige Menschen sind, wo ist unser Bezug in der Gesellschaft, was ist mein Anteil, was kann ich noch beitragen in dieser Gesellschaft? Und diese Gabe auch zu sehen und immer wieder, wenn sie noch so klein ist, es findet ihren feinen Auftrag.
Danke für das inspirierende Gespräch.
Gerne.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.